Ich verlese uns den heutigen Predigttext aus dem Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, ich ermahne euch, dass ihr eure Leiber hingebt als Opfer. Was geht uns bei den Worten des Apostel Paulus da durch den Kopf? Vielleicht, also man muss Gott alles geben. Vielleicht auch, nee, das kann ich so nicht. Was bedeutet es, den Körper als lebendiges Opfer hingeben? In der Vorbereitung, es war einfach so, musste ich bei diesem Satz zuallererst an islamische Selbstmordattentäter denken. Also wir wissen, die binden sich Dynamit um den Körper und sprengen sich und dann oft viele Unschuldige in die Luft. Gebt eure Leiber als Opfer. Also dieses Wort hören wir auch in unseren Tagen oft. Das kann ein radikaler islamischer Geistlicher, der zum Heiligen Krieg ruft, auch sagen. Mich hat dieser Gedanke daran erinnert, nämlich dort, wo sich Politik und Religion zu politischer Macht verbinden, da wird dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Und in unserem Predigtwort, so hören wir, wird Hingabe gefordert. Aber wir wissen schon instinktiv, dass nicht Sprengstoff oder Schwert gemeint sein kann. Wir versuchen jetzt sozusagen dieses Wort zu verstehen, was gemeint ist, und wir betrachten es. Und wenn wir das betrachten, erinnere ich uns nochmal dran, ich predige ja jetzt nicht über einen Zeitungsartikel von letzter Woche. Denn da könnte man ja leicht sagen, ja, interessiert mich jetzt nicht so sehr, hat auch keine Bedeutung für mich. Ich predige über Gottes Wort, die Bibel. Und sie ist das Buch unseres Glaubens. Das heißt, unsere Hoffnung speist sich ja aus den Zusagen der Heiligen Schrift. Unsere innere Kraft zum Glauben kommt aus diesem Wort. Unsere Vorväter haben aus diesem Wort gelebt und die Bibel verbindet uns. Und wir glauben miteinander, dass wir im biblischen Wort Gottes Willen und Wege für uns entdecken. Kurz, die Bibel ist unsere Autorität, das Dokument unseres Glaubens. Und aus dem Grund ist das so wichtig, weil nicht nur wir, sondern viele Menschen dem biblischen Wort wirklich Vertrauen entgegenbringen, zu verstehen, was mit Hingabe gemeint ist. Damit wir mit unserem Vertrauen nicht auf falsche Wege geraten, verführt werden. Damit wir den Unterschied ganz klar erkennen zwischen Liebe und Fanatismus. Bei einem Selbstmordattentäter erkennen wir vollkommene Hingabe und verabscheuen sie, weil wir die Folgen des Fanatismus sehen. Zerstörung, Blut, Rache, Leid, Angst. Wenn wir das Leben einer Mutter Teresa betrachten, erkennen wir vollkommene Hingabe, aber da würde niemand auf die Idee kommen, von Fanatismus zu reden. Wir bewundern diese vollkommene Hingabe und achten sie, weil wir sehen, was daraus wächst. Hilfe, Heilung, Sättigung, Freundlichkeit, Güte, Verzeihen, Wertschätzung. Soweit. Das sind Beispiele aus der weiten Welt. Selbstmordattentäter, Mutter Teresa. Und die lassen uns erstmal so beginnen, über Hingabe nachzudenken. Also Hingabe, das ist also etwa für etwas brennen, sich engagieren, ringen, einsetzen. Und darin verwirklicht sich auch ein Stück Lebenssinn. Das gehört irgendwie zu unserem Menschsein. Und das bestätigt uns ja auch unser Predigtwort heute. Also was ist wahre Hingabe, die Gott gefällt und will? Da gehen wir mal von den Beispielen aus der großen Welt in unsere kleine. Niemand von uns würde ja auf die Idee kommen, bei Eltern, die sich um ihr Neugeborenes kümmern und die Nächte durchwachen und zum Arzt und nicht mehr arbeiten gehen und frei nehmen und so weiter, da würde ja niemand von Fanatismus reden. Das ist Liebe. Das ist Hingabe, die das Leben fördert. Aber um uns und in uns, da ist eine Hingabe, die das Leben und das Gottvertrauen ausbremst. Und darüber möchte ich jetzt mal sprechen. Wie würdet ihr denn das Lebensgefühl in unserem Land beschreiben? Was hören wir denn für Töne in unserem Alltag? Jubel, Lachen, Glück, Singen, fröhliche, freundliche Worte. Wenn das so wäre, dann würde ich sagen, die Menschen in unserer Gesellschaft gehen den richtigen Weg der Hingabe. Ihre Zeit und Kraft und Energie und Liebe investieren sie in das Leben, lebendige, lebensfördernde. Dem scheint aber nicht so zu sein. Die Gesichter schauen angespannt. Die spiegeln eine Herzensanspannung. Ängste und Sorgen um Gesundheit und Wirtschaft. Einteilung in Böse und Gut. Die nehmen einen breiten Raum ein in den Medien und auch in den Gesprächen auf der Straße, sofern es sie noch gibt. Und jetzt schauen wir mal in die Statistik. Man braucht bloß das statistische Jahrbuch aufblättern, kann man ganz einfach machen im Internet. Millionen Deutsche sind suchtgefährdet oder schon süchtig. Psychiater und Psychologen berichten von der steigenden Tendenz, dass Menschen zunehmend, das nimmt immer mehr zu, unter Ängsten, Phobien und Depressionen leiden. Und unter uns herrscht auch eine gewisse Übereinstimmung, dass sich unser Lebensstil, die Maßlosigkeit zur Gewohnheit gemacht hat. Wieder ins statistische Jahrbuch. Über 100.000 ungeborene Kinder dürfen in jedem Jahr nicht ins Leben. Die werden im Mutterleib getötet. Das ist nach unserem Gesetz erlaubt, bis zum dritten Monat. Wir rechnen zusammen. Das sind seit der Wende, die wir so glücklich nennen, da ist nämlich das Gesetz über uns gekommen, 3,5 Millionen Kinder, glauben wir nicht, dass das vor Gott eine schwere Blutschuld ist, die unser ganzes Volk belastet und bedrückt? Meinen wir, dass Corona umsonst kommt? Und noch weiter, wenn wir in die Zukunft schauen, da ist ein wenig Bangen da. Nicht nur wegen der Schöpfung, die auf der Kippe steht, sondern auch im Kleinen, dass viele sagen, also die Zukunft meiner Enkel, puh. Okay, das sehe ich. Was seht ihr? Die Frage aus meinen Beobachtungen in Zusammenschau jetzt mit dem Bibeltext, die lautet, Welcher Art ist die Hingabe der Menschen unseres Volkes, wenn es so aussieht? Sind wir fanatische Geldbeschaffer? Sind wir fanatische Lebensstandardabsicherer? Sind wir voller Hingabe auf unser Wohl bedacht? Ist dieses Kämpfen, Sorgen und Ringen eine Hingabe an tote Dinge? Weil so viel Leben Zerstörendes als Resultat erkennbar ist? Mit diesen Gedanken über das Lebensgefühl und den Lebensvollzug unseres Volkes möchte ich uns auch mich und euch hier ansprechen. Prüfe doch bitte mal, an was und wen hast du dich hingegeben? Sprich mit Freunden oder unter vier Augen mit jemandem mal darüber länger. Denn nur so kannst du aus dem Selbstgespräch deiner Gedanken mal heraustreten. Und du kannst so darauf schauen, nicht nur was du denkst, das ist ja nur deine Selbstwahrnehmung. Schau auf die Spur deines Lebens. Was ist in deinem Leben erkennbar? Lebendiges oder Zerstörendes? Welche Töne hörst du denn in dir und um dich? Jubel oder Angst? Dank oder Habenwollen? Hörst du Lieder oder Schreie? Ist in dir Licht oder Leere? Paulus schreibt hier an Christen, die in so einer Zerreißprobe stehen. In der Zerreißprobe zwischen Angst und Mut, so zwischen Zweifel und Glauben. Und da gibt er ihnen folgenden Ratschlag oder eine Empfehlung. Er sagt, da ihr wirklich in großen Herausforderungen steht und weil ihr Lebenskämpfe zu bestehen habt, weil das so ist und Gott uns kein Schlaraffenland zur Verfügung stellt, sondern uns da drin lässt, ist der Rat, haltet an, anhalten und geht erst weiter, kämpft erst weiter oder ringt weiter oder gebt euch weiterhin, wenn ihr wisst, was euer Gott will, den ihr ja glaubt. Und das formuliert Paulus so, da schreibt er, stellt euch nicht der Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt. Prüfen kann man nur in Ruhe und Betrachtung im Anhalten, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich hatte zu Beginn so Gedanken über Liebe und Fanatismus angesprochen und musste dann an der Stelle wieder an den Anfang der Predigt denken, dachte ich, woran erkennt man denn die Anfänge von Fanatismus, wenn sich das dorthin entwickelt, diese Spirale immer tiefer wird? Also Fanatismus, der schließt ein und andere aus, der weiß es besser und der ist besser. Und komischerweise würde sich auch der Satz des Paulus hier gut dafür eignen, wenn er schreibt, stellt euch ja nicht der Welt gleich. Und deshalb muss ich das nochmal erklären, wie ich das verstehe. Paulus meint ganz sicher nicht, die böse Welt, die ist ja aller voller Sünde, wir grenzen uns total ab und denen werden wir mal sagen, wenn ihr nicht werdet wie wir, dann kommt ihr nicht in den Himmel. Wie soll man das verstehen? Stellt euch nicht der Welt gleich. Ich denke, der Weg, so etwas zu verstehen, ist auf Jesus schauen. Sonst macht man sich ja nur seine eigenen Vorstellungen. Wie hat das Jesus gemacht, der Sohn Gottes? Und da sehen wir, dass er aus seiner Herrlichkeit in den Dreck, die Armut und der Dunkelheit der Welt hineinging. Er hat den Menschen die Liebe des Vaters und die Vergebung aus dem Himmel gebracht. Und er ist zu den Menschen gegangen. Aber er hat sich ihnen weder angepasst oder nach dem Mund geredet noch alles mitgemacht. Jesus ist in die Welt gekommen und hat zu einem hingebungsvollen Vertrauen zu Gott eingeladen. Stellt euch nicht der Welt gleich. Das heißt dann für uns, die wir Jesus glauben, betrachtet eure Welt und euch, aber betrachtet sie im Glauben. Wir sagen manchmal so schön, schaut sie doch, versucht sie mal mit den Augen Gottes zu sehen. Stellt euch nicht der Welt gleich. Das ist sozusagen eine Einladung an die, die an Jesus glauben. Zu den Jesusgläubigen wird gesagt, komm, tritt heraus aus der dunklen Hütte deines begrenzten Denkens und halte dich an die biblischen Verheißungen. Ich sage es mal im Bild, erklimme die Berge der großen biblischen Hoffnung. Komm aus deinem kleinen Einmaleins da raus und schau, was Gott denkt und macht und vorhat. Und wenn du die Berge der biblischen Verheißung erklimmst, dann werden die Mühsale des Lebens nicht weniger. Das bedeutet es nicht. Aber die Mühsale und diese Dinge des Lebens, die einen manchmal wie Blei an den Füßen hängen, die erscheinen dann, weil du auf Gottes Verheißung stehst, in der realen Größe, nämlich klein. Gott gegenüber klein. Mit Gott werden die Dinge in die richtige Dimension gerückt. Und wenn du dich auf die biblischen Verheißungen stellst und oben stehst, dann siehst du das Leben auch anders. Dann erkennst du wieder, ich bin gar nicht in so einer Enge. Mein Leben hat einen weiten Raum, sogar über den Tod hinaus, in die Ewigkeit. Und dann sehen wir, stehend auf den Verheißungen, ich und meine Schwestern und Brüder, wir sind ja von der Liebe Gottes umgeben. Wir sind eingebettet in einem Lebensplan. Gott hat einen Plan mit uns. Und wir sind, das braucht man manchmal, wenn man Angst hat oder sich irgendwie Befürchtungen einsucht, wir sind von Engeln umgeben. Das sieht man aber erst, wenn man in Gottes Wort schaut. Und dann sieht man, es ist ja gar nicht so, dass wir völlig ratlos sind oder nicht weiter wissen, sondern wir sind umgeben von Weisung und Vergebung. Das umgibt uns. Und dann kommt wieder so ein Skeptiker, der sagt, ja, das wäre ja schön, aber woher soll ich denn das wissen? Das wäre ja schön, wenn das in meinem Leben wahr werden würde. Wie kriegt man denn sowas? So eine Ruhe, die ihr Ruhe aus dem Glauben nennt. Und da schließt sich der Kreis wieder zum Anfang der Predigt, beim Opfer des Leibes. Wie kriegt man das? Indem sich ein Mensch Gott zur Verfügung stellt, dann kriegt man das. Aber nicht so, dass er denkt, ich muss für Gott irgendwas machen. Nicht dieser menschliche Aktivismus ist damit gar nicht gemeint. Sich Gott zur Verfügung stellen heißt, wie das in einem Liedvers so schön ist, wie die Blume willig sich der Sonne entfalten, wie eine Kerze sich entzünden lassen. In diesem Sinne ist das gemeint. Das heißt, Gott glauben, wenn ich mich ihm öffne, dass er mich mit Hoffnung füllen will. Gott will mich auch mit Vergebung sättigen, also dass ich satt werde an der Vergebung, dass ich mich nicht mehr selber treibe oder verurteile, sondern ich bin satt an Vergebung. Und er will mich mit Liebe tränken und mit Zuversicht stärken. Und das geht dann so, stellt eure Leiber Gott zur Verfügung. Das heißt dann, einfach ihm das Ohr öffnen, das Herzensohr. Einfach offene Ohren haben. Herr, rede, denn dein Knecht hört. Das biblische Wort lesen, dass diese Speise, die uns stark macht, in uns hineinkommt. Die Augen, dass wir Gottes Wort lesen. Und heute steht es in der Losung, dass wir nicht lauter Unsinn uns anschauen und lauter Blödsinn und lauter Müll. Die Lippen zur Verfügung stellen. Die Lippen, die Zunge. Dass wir gute Worte reden und das Innerste, die Mitte der Person, das hier drin, Gebet ist. so sich Gott zur Verfügung stellen und dass das Zentrum deiner Person, sozusagen dein Herz, eine Kammer für Christus ist. Ich habe mir diese Frage dann gestellt, habe ich gesagt, wohnt Christus in mir? Und wusste sofort, ja, Christus wohnt in mir. Ich habe ihn eingeladen und dachte sofort an Johannes 10, wo Jesus sagt, wenn mich jemand einlädt, dann werde ich zu ihm kommen, mein Vater und ich, und werden bei ihm Wohnung machen. So herrlich. Und da wohnt Christus in mir. So, und jetzt habe ich meinen Körper, das Innen und Außen, und stelle es ihm zur Verfügung. Ich kann mit meinen Händen Gutes tun. Meine Füße können einen Brief für einen Einsamen zum Postkasten bringen. Aber ich fand in diesen Gedanken für mich das Wichtigste und für uns, dass wir ihm unsere Zunge zur Verfügung stellen. Stelle ihm deine Zunge zur Verfügung. Und schweige. Schweige. Lass es in dir still, endlich einmal still werden. Das will Gott. Lerne schweigen, damit du reden lernst. Ich ermahne euch, dass ihr eure Leiber hingebt als Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.